Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie Silke Hane. Zu ungenau, zu großzügig, zu wenig, zu langsam. Es gibt viel Kritik von allen möglichen Seiten an den staatlichen Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise. Und mit dem zweiten harten Lockdown geht die Diskussion in die nächste Runde. Gleich ein Thema bei uns. Außerdem, kurz bevor die Förderung vieler Anlagen ausläuft, steht die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, zumindest im Grundsatz. Und das neue Lärmschutzziel der Deutschen Bahn wird uns beschäftigen. Jetzt also doch. Und nun auch ganz schnell. Ab Mittwoch geht Deutschland in den Lockdown und allen Appellen zum Trotz in einigen Innenstädten sorgte die Nachricht heute für ungewöhnlich volle Einkaufsstraßen. Das zeigen Echtzeitdaten des Unternehmens High Street, das auf die Messung von Kundenfrequenzen spezialisiert ist, zum Beispiel für die Frankfurter Zeil oder den Berliner Kurfürstendamm. Der Handel indes schlägt Alarm. Wenn die letzten Tage des Weihnachtsgeschäfts wegfallen, bedrohe das viele Geschäfte. Es soll zwar Hilfen geben, aber wie die aussehen sollten, darüber ist die Diskussion jetzt in vollem Gange. Theo Gers fasst diesen Tag eins nach der Lockdown-Ankündigung zusammen.
Schwierige Tage kommen auf die Wirtschaft zu. Mit voller Wucht trifft es nun vor allem den Einzelhandel, ausgerechnet in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit. Doch darauf wollen und können der Bund und die Länder angesichts der Lage keine Rücksicht mehr nehmen. Im Interview mit NTV ermahnt Kanzleramtsminister Helge Braun am Morgen vielmehr die Kunden, sich zurückzuhalten.
Also es sollte heute und morgen bitte wirklich keinen Ansturm geben. Aber die Infektionszahlen sind so, dass man jetzt darauf verzichtet, in die Innenstädte zu gehen. Ein Ansturm heute oder morgen wäre im Infektionsgeschehen wirklich nicht in Ordnung.
Dennoch war es heute voller als an anderen Montagen in den Fußgängerzonen. Auch Friseure sind dem Ansturm bis Mittwoch kaum noch gewachsen. Aber generell ist der Shutdown für den Handel und all die anderen Gewerbetreibenden, die ab Mittwoch schließen müssen, ein schwerer Schlag. Die Friseure sind nicht die einzigen, die mit einer Pleitewelle rechnen. Stefan Genn vom Branchenverband HDE will so etwas für den Handel auch nicht ausschließen.
Wenn das so weitergeht mit den Schließungsmaßnahmen und der fehlenden Unterstützung, werden 50.000 Standorte und über 250.000 Beschäftigte in ihrer Arbeit gefährdet sein. Also wirtschaftlich ist es im Grunde genommen ein Fiasko für den innerstädtischen Handel.
Und das, obwohl der Staat verspricht, mit den sogenannten Überbrückungshilfen 90% der Fixkosten bis maximal 500.000 Euro im Monat zu übernehmen. Was sich nach viel anhört, ist aber nicht genug, heißt es von den Ladenbetreibern. Sie stört vor allem die Ungleichbehandlung. Gaststätten, Hotels, Spaßbäder oder Fitnessstudios bekommen für November und Dezember 75% ihrer Vorjahresumsätze erstattet. Gaststätten und Restaurants dürfen durch Außerhausverkauf sogar unbegrenzt dazu verdienen. Der Handel wird dagegen auf die Überbrückungshilfen verwiesen und die ersetzen nicht wie bei den anderen Umsatzausfälle, sondern geben Zuschüsse zu den Fixkosten, wie etwa den Mieten. Und so pocht Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg im Deutschlandfunk auf Gleichbehandlung.
Wir wollen einfach, dass die Kaufleute genauso behandelt werden wie alle anderen Player der Wirtschaft, die im Dezember oder November jetzt geschlossen waren. Aber uns jetzt quasi halbnackt zu lassen, das ist nicht fair.
Für den Staat wäre eine Gleichbehandlung, also eine Verlängerung und gleichzeitig eine Ausweitung der November- und Dezemberhilfen auf den Handel, aber zu teuer. Deshalb war von Anfang an klar, ab Januar werden die Hilfen wieder als Kostenerstattung gewährt. Monatlich 11,2 Milliarden Euro hat Finanzminister Olaf Scholz dafür einkalkuliert. Beate Baron, die Sprecherin von Wirtschaftsminister Altmaier, hat immerhin einen schwachen Trost für Einzelhändler.
Wenn ein Unternehmen wie beispielsweise der Einzelhandel außerhalb des Lebensmittelhandels von Schließungen betroffen ist im Monat Dezember, dann wird es möglich sein, dass er über die Überbrückungshilfe 3 ab Januar rückwirkend für den Monat Dezember Betriebskostenzuschüsse geltend machen kann.
Doch ein weiteres Problem bleibt die schleppende Auszahlung der Hilfen, selbst wenn es zunächst Abschlagszahlungen geben soll. Viele Novemberhilfen werden erst im Januar fließen, das Dezembergeld dürfte im Februar folgen. Und so verhält es sich auch mit den Überbrückungshilfen, muss die Sprecherin des Wirtschaftsministers einräumen.
Ein konkretes Datum für die Abschlagszahlung kann ich jetzt noch nicht nennen. Das hängt eben dann auch daran, dass wir jetzt zügig auch die Verwaltungsvereinbarung, Vollzugshilfen und Detailfragen klären.
Ähnlich vage bleiben die Auskünfte für Eltern, die wegen der geschlossenen Schulen bezahlten Urlaub nehmen können. Kanzleramtsminister Helge Braun kann zumindest grundsätzlich versprechen:
Wir haben im Infektionsschutzgesetz eine Möglichkeit geschaffen, dass Eltern, die, wenn die Kinder zu Hause sind, sie keine andere Betreuungsmöglichkeit finden, trotzdem eine Lohnfortzahlung erhalten können, die dem Arbeitgeber dann vom Staat ersetzt wird.
Wichtige Details sind aber offen, zum Beispiel wie Eltern, die jetzt wieder für die Betreuung ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen, zusätzlichen bezahlten Urlaub bekommen sollen. Das zuständige Arbeitsministerium arbeitet an einer Lösung und verspricht, dies mit Hochdruck zu tun.
Theo Gers mit den Informationen über die Corona-Pläne und wie sie auf die Wirtschaft wirken. Auch jetzt verspricht die Politik Hilfen für die Wirtschaft, für Unternehmen. Die bisherige Bilanz der herbstlich-winterlichen Stützpakete, das klang ja gerade an, ist derweil durchwachsen, vor allem was das Tempo angeht. Gerade die Gastronomie klagt über zu geringe Abschlagszahlungen aus der Novemberhilfe, über Liquidität, die sich langsam dem Ende zuneigt. Und eine dieser Geschichten hat uns ganz direkt erreicht, und zwar die des Café Gloria im Leipziger Bachmuseum. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz erzählt die Geschichte.
Am Anfang hatte Susanne Finke noch Hoffnung. Die Hilfen im Frühjahr waren schnell gekommen und 75% Erstattung des ausgefallenen Novemberumsatzes klang nach einem soliden Versprechen. Es kam anders. Erst dauerte es bis Ende November, ehe überhaupt die Antragsformulare bereitstanden. So lange brauchten Bund und Länder, um sich über die genauen Finanzierungswege zu einigen. Als Anfang Dezember dann der Bescheid kam, konnte sie es kaum glauben.
Ein Grund zum Heulen war das auf jeden Fall. Also das war die Katastrophe.
Von 75% des Vorjahresmonats ist ihre Hilfszahlung weit entfernt. Denn das Versprechen des Bundeswirtschaftsministeriums hat viel Kleingedrucktes.
Sodass wir nicht auf 75% kommen, sondern auf 30% vom Umsatz.
Maximal.
Das deckt gerade mal so die Fixkosten. Für uns als Familie bleibt definitiv nichts hängen. Also ich habe ALG-2 beantragt.
Zudem wurde bisher nur die Hälfte der Novemberhilfe als Abschlag ausgezahlt. Gerade mal 1.700 Euro.
Die Hilfe ist lächerlich,
sagt ihr Partner Tobias Pivova, mit dem Susanne Finke das Café Gloria führt.
Lächerlich bis eigentlich nur für uns krisenerschwerend. Man wäre vielleicht sogar fast schon besser gefahren, hätten wir gar kein Geld bekommen, muss man dazu sagen. Dann wüssten wir zumindest, worin wir stehen.
Dass sie für ihr Café nur so wenig Novemberhilfe bekommen, hat zwei Gründe. Zugrunde gelegt wird der Umsatz des Vorjahresmonats, allerdings nur der zum vollen Steuersatz. Essen zum Mitnehmen zählt also nicht bei der Berechnung, auch nicht der Coffee to go. Beides war vor einem Jahr ein wichtiger Teil ihres Umsatzes. Den Kaffeebetrieb haben sie erst in diesem Jahr ausgebaut. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärt, dass im Gegenzug jetzt während des Lockdowns Einnahmen aus dem To-Go-Verkauf nicht von den Hilfen abgezogen werden. Doch zum Mitnehmen verkauft Finke zurzeit kaum etwas. Vom Umsatz abgezogen wird auch das Kurzarbeitergeld. Sonst würden die Personalkosten den Unternehmen doppelt erstattet, argumentiert das Wirtschaftsministerium. Dass Finke im umgestalteten Café mehr Personal angestellt hat, fällt ihr nun auf die Füße.
Umso mehr Mitarbeiter ich in Kurzarbeit habe, umso weniger Novemberhilfe kriege ich ausgezahlt. Und diese Rechnung ist ja eine ganz einfache.
Das Ergebnis dieser Rechnung: bis auf eine Angestellte musste sie alle Beschäftigten entlassen. Die trifft es doppelt hart, denn in der Gastronomie macht das Trinkgeld üblicherweise einen guten Teil des Einkommens aus. Vom Arbeitsamt aber gibt es kein Trinkgeld. Das Leipziger Café ist ein besonderer Fall. Wegen der Umstrukturierung ihres Geschäfts im laufenden Jahr fallen sie durchs Raster, sagt Geschäftsführerin Finke. Doch auch große Gastronomieketten kritisieren die Novemberhilfen als wirkungslos. In einem Brief vom Ende vergangener Woche werfen sie der Politik vor, ihr Versprechen von schneller Hilfe gebrochen zu haben. Tatsächlich wurde von den angekündigten 14 Milliarden für die Novemberhilfe bisher gerade einmal eine halbe Milliarde als Abschläge ausgezahlt. Ein paar Kaffee und Speisen zum Mitnehmen verkaufen Finke und ihr Partner noch, aber das deckt nicht die Kosten. Die türkis gepolsterten Bänke und Sessel im Café bleiben leer. Und die vielen Touristen, die sonst direkt gegenüber die Thomaskirche und das Bachdenkmal bestaunen, werden so schnell nicht wieder nach Leipzig kommen. Dem Unternehmerpaar bleiben viele Fragen.
Wie schaffen wir überhaupt den ersten Warengrundstock wieder hier in das Geschäft? Wie können wir unsere Leute hier wieder herholen? Wie viel brauchen wir denn dann überhaupt? Das sind alles Fragen, die uns gerade wirklich Kopfzerbrechen bereiten.
Susanne Finke rechnet damit, dass sie es ohne private Kredite nicht schaffen wird.
Eigentlich weiß ich, dass ich mit dem Geld nicht überleben kann. Das heißt, ich hoffe jetzt, dass es im März vielleicht irgendwie noch eine Hilfe gibt, um wieder starten zu können. Ich kann mir, wenn es so weitergeht, im März kein Personal leisten. Aber wir sind als Familie ja auch irgendwo davon abhängig. Deswegen sagen wir, okay, wir nehmen jetzt jeden Strohhalm, den wir irgendwie kriegen können und machen weiter.
Einziger Hoffnungsschimmer, die ersten Monate im Jahr sind für die Gastronomie ohnehin eher umsatzschwach. Spätestens zu Ostern müsste das Geschäft dann aber wieder anlaufen.
Alexander Moritz berichtete aus Leipzig. Fast die Hälfte des Stromverbrauchs wird in diesem Jahr wohl durch erneuerbare Energien gedeckt. Das zeigen vorläufige Zahlen, die das Umweltbundesamt heute veröffentlicht hat. Der Anteil ist damit mehrere Prozentpunkte gestiegen, auch weil wegen Corona in der Industrie weniger Strom verbraucht wurde. Damit die verschärften EU-Klimaziele eingehalten werden können und das auch dauerhaft, besteht also Handlungsbedarf. Die Fraktion von Union und SPD haben jetzt im parlamentarischen Verfahren einige Änderungen am Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier beschlossen. Einzelheiten von Nadine Lindner.
Monatelang haben die Koalitionäre gerungen, jetzt gibt es seit gestern Abend einen Kompromiss für Nachbesserungen. Die Ausbauziele für Ökostrom im Erneuerbaren Energiengesetz, kurz EEG, sollen steigen. Wobei es erstmal eine Einigung im Grundsätzlichen ist. Das neue, konkrete Ausbauziel soll erst im Frühjahr festgelegt werden, man wolle keine Schnellschüsse. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze zeigte sich heute Morgen in Berlin zuversichtlich.
Ich bin über diese Entwicklung wirklich froh, weil wir brauchen dieses neue EEG und dass wir jetzt den europäischen Rahmen haben und jetzt hier auch das EEG weiter voranbringen können im Bundestag, das sind alles wichtige Signale.
Auch CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach von einer sehr guten Einigung. Den Ausbau von erneuerbaren Energien zu beschleunigen, ist spätestens seit der Einigung der Staatschefs auf ein angeschärftes EU-Klimaziel von -55% für das Jahr 2030 in der vergangenen Woche noch dringender geworden. Mit der Einigung von gestern Abend können die Änderungen am Gesetzentwurf am Dienstag im Wirtschaftsausschuss besprochen und dann am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden. Freitag könnte der Bundesrat das Gesetz billigen, sodass es noch wie geplant Anfang 2021 in Kraft treten kann. SPD-Umweltpolitiker Matthias Mirsch war deutlich zufrieden.
Das, was wir letzte Nacht geschafft haben, trägt eindeutig die Handschrift der Sozialdemokratie. Wir haben immer gesagt, dass wir einen massiven Ausbau an Erneuerbaren brauchen.
Die Koalitionäre haben sich auf viele Einzelpunkte geeinigt, die noch in die EEG-Novelle einfließen sollen. Auch Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann lobte, die Novelle schaffe mehr Rechtssicherheit. Unter anderem bei der Windkraft. Die Kommunen sollen nun einen höheren Anteil an der damit verbundenen Gewerbesteuer bekommen. Eine Übergangsregelung ist auch für alte Windkraftanlagen gefunden worden, die sonst ab dem 1. Januar aus der Förderung fallen würden und dann wegen Unwirtschaftlichkeit abgeschaltet werden könnten.
Weil es wird jetzt ja eine Übergangsregelung geben, zunächst mit einem Preisaufschlag auf den Marktpreis. Bis zum Sommer nächsten Jahres wird das durch ein Ausschreibungsmodell für Altanlagen ersetzt.
Zudem soll Mieterstrom künftig auch für Wohnquartiere und nicht nur für Wohnhäuser ermöglicht werden. Interessant ist auch eine Regelung für die Industrie bei sogenannten Kraftwerkscheiben, bei denen sich verbrauchsstarke Industriebetriebe an Kohlekraftwerken beteiligen. Hier gab es Rechtsstreitigkeiten, die zu Rückforderungen von EEG-Umlagen gegenüber der Industrie geführt hatten. Dies soll nun über einen Vergleich geregelt werden. Auf die Einigung beim EEG-Entwurf gab es zahlreiche Reaktionen. Beim grünen Fraktionsvize Oliver Krischer überwiegt die Skepsis. Es seien nur kleine Verbesserungen für die Energiewende. Zudem befürchtet Krischer bei der Einigung bei den Kraftwerkscheiben Kosten.
Diese Kosten werden jetzt von den privaten Stromverbraucherinnen und Stromverbrauchern übernommen.
Und auch Thomas Engelke von der Verbraucherzentrale Bundesverband zieht eher ein zurückhaltendes Fazit.
Einige wenige Verbesserungen für Verbraucher, die aber insgesamt nicht zufriedenstellend sind.
Der Verbraucherschützer Thomas Engelke im Bericht von Nadine Lindner über die Reform des EEG, die am 1. Januar in Kraft treten soll. Das Geräusch bremsender Güterzüge gehört zu den eher penetranten Ruhestörungen unserer Zeit. Menschen, die an Bahngleisen leben, können ein Lied davon singen. Da der Bahnverkehr in den kommenden 10 Jahren aber deutlich mehr werden soll, bemühen sich Bahn und Bund auch um zusätzlichen Lärmschutz. Stichwort Flüsterbremsen. Heute wurde das neue Lärmschutzziel für 2030 herausgegeben, Johannes Frevel berichtet.
Seit gestern dürfen Züge mit alten lauten Bremsen in Deutschland nicht mehr fahren. 99% der Wagen seien mittlerweile umgerüstet, bilanzierte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei einer Videokonferenz. Zudem seien 2000 Kilometer Gleise etwa mit Schallschutzwänden lärmsaniert worden. In den nächsten 10 Jahren sollen jährlich weitere 125 Kilometer Bahnstrecken deutlich leiser werden, kündigte Scheuer an.
Weitere Lärmsanierung mit 139 Millionen Euro im kommenden Jahr für Lärmschutzwände und Schallschutzfenster. Zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an besonders belasteten Strecken im oberen Mittelrheintal, dem Inntal, also dem Brennerzulauf, und dem Elbtal.
Die Lärmschutzmaßnahmen kurbeln die Bahnindustrie insgesamt mit Milliardenbeträgen an. Sie haben einen klaren Grund. Bis 2030 soll der Bahnverkehr deutlich zunehmen. Die Verkehrswende soll Lastwagen sowie Autos von der Straße holen und so Treibhausgas CO2 sparen. Damit der Lärm nicht in gleicher Weise anschwillt wie der Bahnverkehr, muss investiert werden. Das soll Akzeptanz für die Verkehrswende schaffen, betont Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla.
Bis zum Ende des Jahrzehntes wollen wir bundesweit dafür sorgen, dass weitere rund 800.000 Menschen entlang der Schiene ruhiger leben und schlafen können.
Der neuerliche Lockdown ist für die Bahn, aber etwa auch für Fernbusunternehmen im Personenfernverkehr ein weiterer Schlag ins Kontor. Ausbleibende Fahrgäste bedeuten weniger Einnahmen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer stellt klar, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien zum Jahresende bei weitem nicht ausgestanden.
Was natürlich klar ist, die Fahrgäste sind ja angehalten, mit Kontaktbeschränkungen keine unnötigen Reisen zu machen. Trotzdem ist es die Aufgabe, da stehe ich auch voll dahinter, dass die Bahn ein stabiles Grundangebot fährt. Die Krise werden wir auch noch 2021 massiv merken. Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen spüren wir natürlich unvermindert. Noch dazu jetzt, was das Weihnachtsreisen betrifft und das Weihnachtsangebot betrifft. Und das wird uns noch viel Kopfzerbrechen bereiten.
Wahrscheinlich nicht nur Kopfzerbrechen. Verluste müssen mit Steuergeldern gedämpft werden, soll eine Pleitewelle in der Mobilitätsbranche abgewendet werden.
Johannes Frevel über Lärmschutz bei der Bahn. Es fing 1892 mit dem Bau von Zielfernrohren für die preußische Armee an. Mittlerweile ist Hensoldt ein Konzern mit 4.400 Beschäftigten. Das Geschäftsfeld ist aber nach wie vor militärisch. Hensoldt fertigt Rüstungselektronik. Nicht ganz frei von Zielkonflikten ist es deshalb, dass der Bund nun offenbar bei dem Unternehmen einsteigen will. Mischa Erhardt erklärt warum.
Mit einer Sperrminderheit von 25,1% will der Bund offenbar verhindern, dass unliebsame ausländische Investoren oder andere Regierungen Einfluss auf den Rüstungskonzern nehmen. Am Freitag hatte das Bundesverteidigungsministerium die Obmänner der Parteien im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages über die Pläne informiert. Für Obmann Alexander Müller von der FDP-Fraktion sind die Pläne ein Unding.
Es ist ordnungspolitisch falsch. Denn das ist nicht Aufgabe des Staates, Rüstungsgüter herzustellen. Es ist Spekulation, die der Staat betreibt. Denn wir haben bei der Commerzbank gesehen, wie das in die Hose gehen kann, wenn man bei einem Unternehmen einsteigt und nachher nicht mehr rauskommt.
Und schließlich entstünde auch das Problem, dass der Staat dann in eine Doppelrolle geraten würde. Als potenzieller Auftraggeber der Rüstungsindustrie, aber dann eben auch als Miteigentümer eines Unternehmens der Branche.
Wenn wir neue Waffensysteme kaufen und in irgendeinem Wettbewerberartikel sind dann Hensoldt-Produkte drin, dann ist der Staat ja parteiisch an der Stelle und kann nicht mehr unparteiisch und neutral beschaffen. Und dazu kommt, wir haben starke Rüstungsexportbeschränkungen. Das heißt, der Staat sagt, wir wollen gar nicht, dass Rüstung auf den Weltmärkten verkauft wird. Jetzt steigt man aber in ein Unternehmen ein, welches auch im Export aktiv ist. Das widerspricht sich alles. Also spricht eigentlich alles dagegen.
Außer eben einem mutmaßlich strategischen Interesse. Denn Hensoldt ist die ehemalige Radarsparte von Airbus. Der Konzern mit seinen rund 5.400 Beschäftigten sitzt in der Nähe von München und produziert neben Radartechnologie auch Verschlüsselungstechnik und andere sensible Produkte und Teile, bei denen die Bundesregierung natürlich im Zweifel den Einfluss unfreundlicher Mächte verhindern will. Diesen Einfluss zu verhindern, würde sich die Regierung auch einiges kosten lassen. Denn im Gespräch ist der Kauf des 25%-Paketes vom Investor KKR für mindestens rund 450 Millionen Euro. Das ist grob ein Drittel über dem aktuellen Wert der Papiere an der Börse.
Das ist natürlich ein Premiumpreis, da fragen wir uns auch, was soll das?
Vor kurzem erst ist Hensoldt an die Börse gegangen. Das in Rede stehende Angebot und der Aufschlag von rund einem Drittel auf den aktuellen Aktienkurs sei an der Börse für solche Übernahmen üblich, meint dagegen der Aktienstratege der Baader Bank Robert Halver. Zudem findet er das Interesse des Bundes nachvollziehbar.
Das überrascht mich nicht, denn langsam muss man eben auch wach werden. Wir müssen das, was wir können, einfach auch im Bestand halten.
Kritiker wie Alexander Müller halten das in diesem Fall nicht für erforderlich. Denn da mehrere europäische Länder dabei sind oder vorhaben, Aktienpakete des ehemaligen Airbus-Bereiches zu kaufen, müsse der Bund nicht auch noch viele hundert Millionen an Steuergeldern hinterherwerfen.
Mischa Erhardt berichtete. Schon seit Monaten gibt es Spekulationen, ob der Sportartikelhersteller Adidas nicht seine Tochter Reebok verkaufen will. Und heute teilte der Konzern aus Herzogenaurach mit, ein Verkauf wird geprüft. Michael Watzke mit Einzelheiten.
Man habe mit der, Zitat, Prüfung strategischer Alternativen für Reebok begonnen, schreibt Adidas heute in einer kurzen Pressemitteilung. Das klingt nach Trennung, auch wenn der Sportartikelhersteller betont, die Prüfung schließe weder einen Verkauf noch einen Verbleib Reeboks im Adidas-Konzern aus. Klar ist, das US-Unternehmen Reebok hat seit der Übernahme vor 14 Jahren nicht die Erwartungen erfüllt. Der Einkauf auf dem wichtigen US-Markt war teuer, aber dann dümpelte die Sportschuh- und Kleidungsfirma aus Boston, Massachusetts jahrelang vor sich hin und sorgte nur für Verluste und Skandale. Mit einem aggressiven Turnaround-Plan namens Muscle Up versuchte Adidas seit 2016 die Kehrtwende. Nach Unternehmensangaben verzeichnete Reebok zuletzt moderates Wachstum, steigerte die Profitabilität und erreichte 2018 sogar die Gewinnzone. Aber das Reebok-Wachstum lag deutlich unter dem Wachstum des gesamten US-Marktes. Insgesamt war man in Herzogenaurach nie wirklich glücklich mit Reebok. Die unterschiedliche Unternehmenskultur zwischen der deutschen Mutter und der US-Tochter war dabei nur ein Grund. Offiziell will Adidas seine Entscheidung Mitte März nächsten Jahres verkünden, zusammen mit der neuen 5-Jahres-Strategie. Klar ist jetzt schon, wenn Adidas Reebok verkauft, wird es ein Verlustgeschäft gewesen sein. Aber möglicherweise lautet die Strategie der Franken, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Michael Watzke, Adidas erwägt den Verkauf von Reebok. Frage an Jan Plate, der die Börse für uns im Blick hat. Wie reagiert die Adidas-Aktie auf diese Nachricht?
Ja, es wurde ja eben schon immer drüber gemunkelt, es wurde drüber geredet und es scheinen sich eben einige Anleger auch Hoffnungen zu machen auf einen Verkauf von Reebok. Lieber dann mal ein Ende dem Ganzen machen. Ja, und der Aktienkurs von Adidas geht nach oben mit einem Plus von rund 1,5%.
Bei Volkswagen schwelt der Konflikt um den Chef Herbert Diess. Eine Aufsichtsratssitzung wurde jetzt um mehrere Tage vorgezogen auf heute.
Ja, der VW-Chef Herbert Diess hätte ja wohl gern seinen Vertrag verlängert als sozusagen Rückendeckung, seine Pläne zu sparen, bei Volkswagen noch flexibler zu werden. Andere sagen, der Vertrag kann jetzt noch nicht verlängert werden und VW-Chef Diess habe sozusagen als Vertrauensbeweis Milliarden für den Umbau zu Elektromobilität und Digitalisierung bekommen. Dennoch gibt's da anscheinend eben Gesprächsbedarf. Es wird nach gesichtswahrenden Lösungen gesucht und wie es bei der Nachrichtenagentur Reuters heißt, zeichnet sich wohl eine Einigung ab und die sieht wohl so aus, dass VW-Chef Diess dann bleiben wird. Die Aktie von VW mit einem kleinen Plus von 0,25%, damit allerdings eben auch schwächer als die anderen Autobaueraktien BMW und Daimler heute.
Auch sonst viele andere DAX-Werte im Plus. Der angekündigte Lockdown stört denn niemanden in Frankfurt?
Es überwiegen die Hoffnungen auf Impfungen, die jetzt starten. Damit wird dann bald auf eine bessere Wirtschaft gehofft, wie eben an den Autobaueraktien von BMW und Volkswagen oder auch bei den Chemiewerten zu sehen ist. Dazu kommen die Hoffnungen, dass nach der US-Wahl jetzt sich dann die Politik doch endlich mal auf ein Wirtschaftspaket einigen wird, zumal sich die US-Notenbank wohl diesen Mittwoch zurückhält und eben erstmal schaut, was die US-Politik in Sachen Wirtschaft macht. Dann der Brexit und die Brexit-Verhandlungen, die gehen auch erstmal weiter und all das hebt die Stimmung. Und damit steigt der DAX um etwas mehr als 1% auf 13.250 Punkte.
Schauen wir noch kurz auf Hensoldt, wo der Bund erwägt einzusteigen.
Das Plus war da heute im Tagesverlauf schon mal größer, aber grundsätzlich scheinen die Pläne gut anzukommen. Die Aktien von Hensoldt weiter springen um gut 7% nach oben.
Ja, kein Wunder bei dem Preis. Dann schauen wir noch auf Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold.
Ja, der Euro kann etwas zulegen auf 1,2135 $. Bei den deutschen Staatsanleihen, da hat sich heute kaum etwas getan. Die durchschnittliche Rendite ist kaum verändert, bei -0,63%. Und der Goldpreis allerdings, der geht deutlich zurück. Der Goldpreis notiert im Vergleich zu Freitagnachmittag 14 Dollar tiefer und fällt auf rund 1.828 Dollar.
Dankeschön, Jan Plater mit dem Börsenbericht. Und damit ist Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk hier die Kollegen von Kultur heute. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Silke Hane. Schönen Abend noch. Tschüss.